Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marion Brasch.
Gesa, du streckst dich als
ich mache mich bereit
für den Kampf.
Ja, Kampf ist es wirklich, weil es gibt ja heute wirklich entfesselte Magier, die auf, man könnte es wirklich so zusammenfassen, die auf Handlungsreise gehen und sich mit irischen Dichtern zu einem Literaturquickie hinter bodentiefen Fenstern treffen.
Und wenn Ihnen da möglicherweise der Anspruch und die Hochkultur fehlen, dann kann ich noch anmerken, Ihnen außerdem gleich noch zwei Literatur-Nobelpreisträger in nur einer Show. Herzlich willkommen.
Okay, du stehst für die Hochkultur, schon klar.
Sandra ist 40 und hat, wovon andere nur träumen. Einen netten Mann, zwei gesunde Kinder, einen okayen Job und eine tolle Wohnung im generationsübergreifenden Hausprojekt. In Wirklichkeit steht Sandra allerdings kurz vorm Zusammenbruch. Die oberflächlichen Gespräche der Kita-Muttis kann sie nicht mehr am Kopf haben. Das regelmäßige Hausplenum erscheint ihr wie eine Kampfarena und das Projekt Elternschaft wie ein einziger großer Wahnsinn. Sandra ist die Hauptfigur in Anke Stellings neuem Roman Bodentiefe Fenster. Über ihr Buch und die bodentiefen Abgründe der Bionade Biedermeier Gesellschaft sprechen wir mit Anke Stelling jetzt live bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Hallo Anke, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Sandra, so heißt die Hauptfigur deines Romans. Sie sagt an einer Stelle, sie fühle sich wie die Kassandra im Prenzlauer Berg. Also Kassandra hat man ja so eine Vorstellung, die Ruferin in der Wüste, einsame Ruferin in der Wüste. Und das liegt ja auch vom Klang her schon dicht beieinander, ne? Sandra und Kassandra, es kommt sicher nicht von ungefähr. Wer ist diese Frau? Was genau ist das für eine Frau?
Na, die Sandra hat eben wie die Kassandra so ein eine Gabe, die gleichzeitig ein Fluch ist. Sie sieht sehr viel und sie versucht, dieses Sehen oder Ahnen ja vielleicht auch nur einzusetzen und zu warnen und Kassandra-Rufe auszustoßen. Und was sie eben vor allem will, ist ihre Freundin retten. Sich selbst retten, aber eben auch ihre Freundin retten vor den Abgründen, vor der Welt, vor dem Verblöden im Muttersein. Vor den Schwierigkeiten, sich selbst treu zu bleiben, naja, also da so abzurutschen.
Jetzt ist es aber ja so, dass diese Sandra ihr Leben wirklich selbst gestaltet. Also wir haben das gerade schon so in der Anmoderation gehört. Sie lebt in so einem Wohnprojekt, was sie sich ja selbst ausgesucht hat. Sie hat sich bewusst für Kinder entschieden. Niemand hat sie in diese Rolle gedrängt. Warum hat sie es trotzdem so schwer?
Nee, das sind ja alles schon Maßnahmen, also so es richtig zu machen, es gut zu machen, es besser zu machen, dem Fluch zu entkommen, einen Auftrag umzusetzen. Und das Problem ist aber, dass diese Fähigkeit zu sehen, die hört ja nicht auf. Also da, wo sich andere vielleicht dann einrichten und denken, ja, genau so ist doch jetzt alles gut. Das klappt bei Sandra nicht, sondern die sieht halt weiterhin, was in dem, was vielleicht gut und schön ist und wo man es angeblich geschafft hat, was da aber eben auch alles auf der Strecke bleibt und was eben doch nicht gut ist. Und sie sieht und spürt nicht nur ihre eigenen Ängste und ihre Wut und ihre Ohnmacht, sondern eben auch die der anderen.
Also sie hat sich das möglicherweise freiwillig ausgesucht, dieses Leben, aber dann ist es zum Korsett geworden.
Also ja, wer sucht sich sein Leben aus?
Also es ist dann schon eine Entscheidung zu treffen, ja.
Ja, also klar, sie ist frei, sie genießt 1000 Privilegien und man könnte auch sagen, alles ist gut. Das versucht sie auch immer wieder zu betonen. Nein, also meinen Kindern geht's gut, weil guck dir die Kindersoldaten im Kongo an. Aber das sind eben auch Floskeln, also das sind ja so Beruhigungsformeln. Weil gleichzeitig sieht sie ja, dass also ihr geht's auch so, aber auch um sie rum alle total am Rad drehen und es ist ja scheinbar nicht gut geht und Fluchtwege gesucht werden, zum Beispiel in den Prenzlauer Berg oder ins Wohnprojekt, wo man alles anders macht und wo es dann aber eben doch nicht alles anders ist und wo es nicht hinhaut. Also so diese Inseln, die man versucht sich zu schaffen, die heile Welt und sie endet dann auch auf einer Insel, wo sie es aber auch nicht aushält. Also sie ist wirklich eine tragische Figur.
Sie ist, genau wie ihre Freundin, so eine typische Tochter dieser 68er-Müttergeneration. Und die glaubten ja ernsthaft, dass sie ihre Töchter zum Beispiel mithilfe von Grips Theaterschlagern, Volker Ludwig Songs, dass sie sie kriegen würden zu emanzipierten, solidarischen, glücklichen Frauen, dass sie sie dahin erziehen könnten. Und jetzt erscheinen Sandra all diese Phrasen eben gerade die aus diesen Liedern, die immer wieder auch so nett hier reingeschnitten werden, oft wirklich als leeres Gewäsch. Aber trotzdem hat sie diese Utopien noch nicht so richtig über Bord geworfen, oder?
Nee, sie wünscht sich das. Und das ist ja auch ein Grund, um auf der Suche zu bleiben nach Leuten, mit denen man vielleicht das alternative Leben leben kann. Aber die bleiben dann auf diesem Weg auch immer mehr auf der Strecke und retten sich dann eben doch in was anderes rein. Also Gemeinschaft ist dann eben auch nicht gemeinsam was zu machen, sondern zum Beispiel alles gleich zu finden. Also die gleiche Einstellung zu allem zu haben. Und das ist ja aber wiederum was, das widerspricht sich. Also die Sandra, die ist immer weiter diesen Widersprüchen auch auf der Spur. Und das Projekt, also sie hat da was geerbt. Das ist auch eine Last, genauso wie andere vielleicht geerbt haben, dass man am Schluss eben doch, wenn man Kinder hat, eine Festanstellung braucht und ins Grüne zieht oder so, hat sie eben auch die Last, dass man aber eine Utopie braucht, die man seinen Kindern mitgibt. Und wenn die aber auch so löchrig wird oder sich nicht so umsetzen lässt, wie es eben die Parolen versprochen haben, dann kann man die Last aber trotzdem nicht abschütteln und ist seinen Kindern ja was schuldig.
Mhm. Dann gibt's ja wenige Menschen, die in diesem Roman gut wegkommen. Also beziehungsweise eigentlich gar keine, außer der Mann, ne? Also Henrik irgendwie, der ist...
Der kann sich ganz gut abgrenzen, aber das hat ja auch seine Grenzen.
Also die Frage liegt nahe, ist es bei...
er ist auch dabei. Aha. Aber nee, denen geht's allen wirklich nicht gut.
Und was auch auffällt, im Laufe dieses Romans schleichen sich immer mehr Beschreibungen ein, die dann ja wirklich so in Richtung Todessehnsucht oder Todesvision gehen. Also es gibt da diese Beschreibung der Mitschülerin Manuela aus Kindertagen, die als junge Frau tot in der Badewanne gefunden wurde. Sandra malt sich aus, was für ein grauenhaftes Ende eben diese Freundin nehmen kann, Isa und ihre Kinder, die sie retten will. Später ist sie sich sicher, dass ihre eigenen Kinder auch sterben werden, wie sie sagt, aus statistischen Gründen und schon als Belastungstest für ihre Standhaftigkeit bei der Frage, ob Neunjährige alleine zur Schule gehen dürfen oder nicht. Was ist das für eine seltsame Todesangst, Todessehnsucht? Mich hat das total an Ingeborg Bachmann erinnert. Ist das so eine Art, weiß ich nicht, Motiv oder hast du die gelesen mit Genuss oder so? Also ist da irgendwie eine Verbindung?
Nee, ich habe tatsächlich Ingeborg Bachmann nicht gelesen, jetzt schon, wo es da so Hinweise gibt drauf, aber ich glaube, dass, also man schreibt ja, weil man eine Frage verfolgt und ich versuche ja schon irgendwie dem auf den Grund zu gehen, was eigentlich, was schief läuft und wo Verdrängung passiert oder wo vielleicht, bei Menschen auch, wenn es ihnen doch eigentlich gut geht, weiterhin so eine Angst sitzt. Und eben zum Beispiel, da liegt der Tod nahe, also dass man das zwar herrlich verdrängen kann, dass man sterben muss und dass auch die Kinder vielleicht das nicht überleben. Und gleichzeitig, glaube ich, ist das der Motor für ganz viel, was dann passiert, sich eben nicht im Bewusstsein halten zu wollen. Und ich glaube, dass man als Schriftstellerin die Verantwortung hat, dem nachzugehen.
Das ist ein gutes Stichwort. Schlusswort. Anke Stelling, Bodentiefe Fenster, ist im Verbrecherverlag erschienen. 248 Seiten, kosten 19 Euro. Und am 18. Juni liest du in der Z-Bar in der Ackerstraße in Berlin.
Stimmt gar nicht, das ist in der Bergstraße. Ich habe gelogen.
Das ist in der Bergstraße? Mhm. Du hast gelogen, ja. Ich habe ja gerade gelogen.
Ja, nee, aber
du hast es aufgeschrieben. Okay, also in der Bergstraße in Berlin, Mitte, gemeinsam mit dem österreichischen Autor Jorgi Poll. Stimmt, moderiert von dem Verleger Jörg Sundermann, genau. Meyer ja, persönlich. Genau. So, sehr schön. Chef vom Verbrecherverlag. Danke, dass du da warst, Anke.
Vielen Dank. Ich danke.
Danke, tschüss. Tschüss.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Ja, und da gibt's heute mal einen echten Klassiker, den großen irischen Dichter William Butler Yeats. Anlässlich seines 150. Geburtstags ist jetzt ein Hörbuch mit seinen Gedichten erschienen, und zwar in englischer und deutscher Sprache.
Marion, den Namen William Butler Yeats kennt man irgendwie. Man weiß vielleicht auch, dass er Gedichte geschrieben hat. Aber ja, mit diesem Wissen ist es dann vermutlich bei den meisten auch schon gewesen. Ging es dir da anders?
Nee, also es ist genau das, was ich auch wusste. Also ich wusste noch nicht mal. Also ich wusste eben auch, dass er Dichter ist und war, beziehungsweise, dass er eben auch Dramen geschrieben
hat. Auch Lexikas?
Und genau, und Essays und so weiter. Das andere habe ich mir jetzt angelesen und das geht so. William Butler Yeats gilt neben James Joyce tatsächlich als bedeutendster irischer Literat. Er war übrigens auch der erste Ire, der einen Literaturnobelpreis bekommen hat. Das war 1923. Geboren ist er 1865 in der Nähe von Dublin, behütet bei seiner Großmutter aufgewachsen, wollte anfangs Maler werden, hat sich dann aber der Literatur zugewandt, vor allem wohl sehr stark beeinflusst durch die keltische Mythologie zum einen, aber auch durch Shakespeare und romantische Dichter wie William Blake zum Beispiel. Und das hört man seinen frühen Gedichten auch an. Wir hören mal in eins rein, und zwar gelesen von Yeats selbst, also es gibt historische Aufnahmen, und dann in der Übersetzung von Hans Zischler.
When I play on my fiddle in Dune, folk dance like a wave of the sea. My brother is priest in Kilvarnet, my cousin in Mokrabwe.
Spiel ich die Fiddle in Dune, tanzt Volk wie die Wellen der See. Mein Vetter ist Priester in Kilvarnet, mein Bruder in Mokrabwe. Passierte Bruder und Vetter, die lasen in ihrem Brevier. Ich las in dem Buch mit Liedern vom Markt in Sligo her. Wenn wir am Ende der Zeiten uns stellen bei Petrus vor, freuen ihn die drei alten Geister. Mich lässt er als Ersten durchs Tor. Die Guten sind immer die Frohen, außer bei bösem Stern. Und Fröhliche lieben die Fiedel und Fröhliche tanzen gern. Wenn mich dort Leute erspähen, kommen sie gleich zu mir her. Da ist ja der Geiger von Dune und tanzen wie Wellen im Meer.
Klingt jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen erstmal so wie irische Folklore. Muss man sich wahrscheinlich doch erstmal so ein bisschen eingrooven, so ein bisschen einhören, oder?
Ja.
Also ist das ganze Hörbuch so in dieser Art?
Ja, es sind dann eben doch alte Gedichte, die den Geist ihrer Zeit auch atmen und vor allem eben den Geist dieses Mannes für sich als, der sich ja für keltisch-heidnische Traditionen auch sehr interessiert hat, aber eben auch für das Okkulte. Das spielt eine ganz große Rolle in seinen Gedichten, für Esoterik und so seltsame Geheimbünde. Also so ein seltsames Terrain, das er da beackert. Und er war ein Mann der Widersprüche, denn einerseits sehr traditionalistisch in seiner Sicht und dann eben auch sehr rückwärtsgewandt. Andererseits hat er aber auch die Moderne mitgeprägt, hat sich und seine Dichtung immer wieder auch neu erfunden, also in der Formsprache und so weiter. Und deshalb gibt es neben Mythen, apokalyptischen Visionen, zerbrochenen Liebesträumen, die er erzählt, dann auch so ganz ironische Kommentare zum Zeitgeist, also zum Theater zum Beispiel, okay. Wie zum Beispiel in dem folgenden Gedicht, das gelesen wird von Bibiana Beglau.
Hysterische Frauen höre ich motzen, das Geigenspiel, der Pinselstrich. Und heitere Dichter sind zum Kotzen. Man weiß ja oder informiere sich, dass bald etwas geschehen muss, sonst nehmen Flugzeug uns und Zeppelin wie König Bill unter Beschuss und die Stadt liegt in Ruin. Alle führen Tragödien auf. Da läuft Hamlet, da ist Lear, dort Ophelia, dort Cordelia. Doch rückt die letzte Szene näher und fällt der große Vorhang bald, weint keiner los und spricht nicht weiter, der seiner Rolle würdig ist. Man weiß, Hamlet und Lear sind heiter, Schrecken durch Heiterkeit verklärt. Man zielt darauf, gewinnt, verliert und duster. Blitz, wie er in Köpfe fährt, Tragödie äußerst destilliert. Mag Lear auch wüten, Hamlet lallen, der Zwischenvorhang auch zugleich auf 100.000 Bühnen fallen, stärkeres Konzentrat wird nie erreicht. Die Füße trugen sie, ein Schiff, ein Pferd, ein Esel, Maultier oder Dromedar, alte Kulturen unterm Schwert. Ihr Ende, als die Kunst am Ende war, kein Werk von Kallimachos Hand, der Marmor nahm, als ob er Bronze wär, Stoff fließen ließ, als ob im Wind von See er flatterte, gibt's mehr. Dann seine Lampe, palmenschlank, die gleich in sich zusammensank, alles zerfällt, doch baut man weiter. Und wer von Neuem baut, ist heiter.
Bibiana Beglau liest William Butler Yeats. Der Mann hatte ja aber doch, wenn man das jetzt hier so in diesem kurzen Eindruck mal so dem Glauben schenkt, eine ziemlich bemerkenswerte Spannbreite, was seine Themen betraf, an denen er sich so abgearbeitet hat. Wie hört sich das insgesamt an, also wenn du jetzt dieses gesamte Hörbuch hinter dir hast?
Wie eine Lyriklesung von William Butler Yeats, würde ich schon mal sagen. Also nicht mehr, nicht weniger. Aber das ist eigentlich ganz interessant, denn das Hörbuch besteht ja aus zwei CDs. Also es gibt eine in englischer Sprache, in Originalaufnahmen mit William Butler Yeats auch, wie wir gerade gehört haben, aber zum Beispiel auch mit seinem großen Verehrer Dylan Thomas, der ist auch im Original zu hören. Und dann diverse englische Schauspieler, die die Originalgedichte lesen. Und dann die zweite CD dann eben mit den deutschen Übersetzungen. Und die lesen eben neben Bibiana Beglau, Hans Zischler, auch Burkhard Klausner und Wolfram Koch. Das ist alles in allem ein schönes Dokument für Leute, die sich für Lyrik von Yeats interessieren. Allerdings finde ich da das Booklet dann ein wenig aussagekräftig, ein wenig interessant. Das enthält nämlich neben dem Lebenslauf des Dichters und ein paar Angaben zu den Übersetzern und Vorlesern lediglich diese Laudatio zum Nobelpreis. Ja. Also da hätte ich mir irgendwie gewünscht, so ein bisschen einzusteigen, weil der Mann war wirklich offenbar sehr komplex und hat interessante Gedanken gehabt. Also da hätte man ein bisschen einsteigen können und ein bisschen mehr verstehen. Aber insgesamt ist das ein ganz interessantes Dokument und keine Tragödie, dass man das nicht bis zum Ende dann wirklich ausgeschöpft hat.
Verstehe. William Butler Yeats und seine Gedichte. Das Hörbuch zum 150. Geburtstag des irischen Dichters ist im Hörverlag erschienen. Die zwei CDs kosten 19,99 €. Und du warst dir sicher, Marion, wenn der jetzt hier in unserer Sendung wäre, William Butler Yeats, der würde sich eigentlich nur eine Band wirklich wünschen.
Oder? Die Pokes, ja. Ich glaube nicht, dass er sich die wünschen würde, aber es liegt so auf dem Weg, oder?
Okay,
lass uns mal gute Laune machen mit irischer Folklore.
Der Sommer ist da, die große Ferienreise geplant. Da gehört es für viele dazu, sich jenseits der üblichen Reiseführer über gute Romane auf das Ziel einzustimmen. Ernst Hemingway für die Karibik, Lutz Seiler für Hiddensee. Was aber lesen, wenn es in exotische Ecken der Welt geht? Genau diese Frage beantwortet die Internetseite handlungsreisen.de. Fast 7000 Werke sind inzwischen eingestellt, die an fast 5000 Orten der Welt spielen. Nachzuvollziehen über eine einzige große Landkarte der Welt, an der täglich alle mitstricken können, die wollen. Die Idee für handlungsreisen.de kommt von dem Hamburger Buchhändler und studierten Geografen Jens Nommel. Und mit dem sprechen wir jetzt live auf Radio 1.
Hallo Herr Nommel.
Guten Abend.
Hallo, schönen guten Tag aus Hamburg.
Wir haben es gerade gehört, Sie sind studierter Geograf und auch Buchhändler. Da lassen sich deutlich zwei Leidenschaften ja schon mal erkennen. Aber trotzdem, wie sind Sie auf die Idee für diese Seite gekommen?
Ja, es ist jetzt 11 Jahre her, dass ich in Hannover im Kunstverein war und mir eine tolle Ausstellung angeguckt habe mit dem Namen Die Sehnsucht des Kartografen. Ja. Und dadurch inspiriert habe ich dann auf der Rückreise die Idee entwickelt, Handlungsorte, die ich selber eben mit beim Lesen bereist habe, die zu kartografieren.
Zu der Umsetzung reden wir vielleicht gleich, wie das funktioniert. Erstmal die Frage, Sie haben ja wahrscheinlich bei Ihren Recherchen oder als Sie von der Idee so Besitz, als die Idee von Ihnen Besitz ergriffen hat, sich auch überlegt, welche Rolle spielt denn ein Ort überhaupt für die Handlung eines literarischen Textes? Haben Sie da eine Theorie entwickelt?
Na, eine Theorie wäre vielleicht zu viel gesagt, aber auch als Geograf habe ich natürlich doch einen Blick dafür, dass Orte etwas mit uns machen, erstmal als Reisende zum Beispiel. Wir verhalten uns anders in der Metropole als in einer schönen Landschaft, in einer leeren Landschaft. Das ist, glaube ich, soweit uns allen auch klar. In der Literatur verhält es sich eigentlich auch so, denn die Schriftstellerinnen und Schriftsteller können sich ja frei die Landschaften, die Orte wählen, in denen sie ihre Protagonisten handeln lassen. Und da gibt es, wenn man genauer hinguckt, eben Wechselwirkungen. Also wie der Ort mit der Handlung eine Wechselwirkung hat, so kann man auch sagen, dass sich die Orte in unserer Wahrnehmung ja auch verändern, wenn wir sie in der Literatur erleben.
Also jetzt gibt's ja auf dieser Seite aber nicht nur eben die reinen Karten und diese Orte. Also ich überlege die ganze Zeit, was genau hat man davon? Also man hat die Orte und man kann dann aber auch vielleicht so eine Stringenz sehen, dass zum Beispiel in Berlin vor allen Dingen Krimis spielen oder was ergibt sich daraus für den Beschauer, der jetzt vielleicht auch nicht unbedingt eine Reise vorhat, sondern was über diese Wechselwirkung erfahren will.
Also die Seite hat natürlich erstmal einen ganz praktischen Hintergrund, dass man sich informieren kann. wenn man in den Urlaub fährt oder ein passendes Geschenk braucht für jemanden, der irgendwo lebt, dass man dann vielleicht das richtige Buch auf der Seite findet. Ich möchte aber eigentlich mit der Seite das Gespür oder unsere Wahrnehmung dafür etwas schärfen, dass wir über die Literatur sehr viel Information über die Welt aufnehmen. Mhm. Also nicht nur die physische Welt, sondern eben auch die über kulturelle Räume. Da erfahren wir sehr viel und wir Geografen sprechen das von dem Wort oder sprechen davon, wenn wir das Raumwissen oder wir nennen es Raumwissen. Alles kommt ja auch von anderen Medien, aber Literatur auch insbesondere. Wir nehmen Informationen auf und das beeinflusst natürlich auch unser Handeln. Stichwort Reiseplanung, aber auch Stichwort, wo möchte ich vielleicht leben, wo suche ich nach Arbeit. Diese Entscheidungen werden ja auch davon gesteuert, welche Informationen wir haben über die Räume.
Mhm. Vielleicht kommen wir mal tatsächlich zur Umsetzung, wie das funktioniert. Also diese Seite lebt ja davon, dass die Leute mitmachen. Also das ist interaktiv, man kann selbst Bücher eingeben. Aber wie genau funktioniert das? Also welchem Prinzip
genau,
geht das?
Genau, also das Ganze läuft unter dem Begriff Open Community Projekt. Möchte ich auf jeden Fall dazu sagen, auch ein nicht kommerzielles Projekt. Die User, wenn sie ein Buch gelesen haben, können es bei mir eintragen. Es gibt die Funktion Buch eintragen und dann hat man ein Formular und da gibt man die relevanten Informationen an. Also den Titel natürlich und den Autoren. Das Erscheinungsjahr ist immer ganz, ganz interessant. Und dann gibt man die Orte an und schreibt hoffentlich noch einen kleinen Kommentar dazu.
Mhm. Ich habe mir das angeguckt. Es gibt tatsächlich so eine sehr starke Bewegung in Italien. Da sind ganz viele Orte benannt. Ist das so eine Art Sehnsuchtsort auch für Literaten oder was lässt sich daraus schließen? Es gibt so eine Häufung in Italien.
Ja, das kann ich Ihnen eigentlich nicht erklären. Also das, natürlich ist Italien ein literarisch auch ein viel besungener Ort. Das ist schon klar. Man sieht aber bei Handlungsreisen.de vor allem, dass es natürlich eine deutsche Seite ist. Also die deutsche Literatur ist da schon auch stark betont. Das ist ja auch in Ordnung. Vielleicht auch Stichwort Regionalkrimis. Sowas findet man alles bei Handlungsreisen.de. Italien. Ja, dass Italien jetzt ein ganz besonders herausstechendes Land für Handlungsorte ist, habe ich noch gar nicht entdeckt.
Aha. Nee, ich bin deshalb drauf gekommen, weil ich wollte selbst ein Buch einstellen.
Ja.
Da spielt Sizilien zum Beispiel eine Rolle. Und das tauchte aber dann, nachdem ich das eingegeben hatte, noch nicht auf. Sie überprüfen das, sie verifizieren das dann nochmal, ob das tatsächlich
auch. Also damit keine völlig falschen Einträge gemacht werden, überprüfe ich das und ich muss dann auch im Zweifelsfall nochmal Orte, die Koordinaten raussuchen und das in die Datenbank eintragen, weil keine Datenbank kann genau sagen, wo die Donau ist oder wo Neustadt in Sachsen ist. Ich muss das schon, ist schon Handarbeit dahinter. Und inzwischen ist das Buch von Sizilien, was Sie eingetragen haben, auch schon immer da.
Ah ja, okay, sehr gut. Herr Nommel, wer sind denn eigentlich außer Marion die Leute, die Sie bei Ihrer Recherche unterstützen? Also was wissen Sie über diese Mitarbeiter im Netz? Was für Motive haben die?
Ich weiß im Zweifelsfall natürlich nur die Namen oder vielleicht auch nur die Spitznamen. Leute, die müssen anonym unterwegs sein wollen, die benutzen nur ihren Spitznamen. Ich weiß im Grunde genommen wenig. Natürlich kommt man so über die Jahre mit einigen Usern dann auch mal in Kontakt, weil vielleicht auch Nachfragen gestellt werden. Da entwickelt sich dann auch ein bisschen was. Ich habe auch schon mal einen User kennengelernt, besucht in Madrid. Mhm. Aber ansonsten kann ich da nichts jetzt Ihnen sagen.
Dass keine Birdwatcher, Trainspotter.
Okay. Internetaffine Menschen oder nur das von bis.
Ja. Eine haben Sie jetzt noch zusätzlich kennengelernt, nämlich mich.
Ja, genau.
Und sagen Sie, haben Sie sowas wie so einen literarischen Lieblingsort? Also vielleicht sogar einen Ort, den Sie über Ihre Seite erst kennengelernt haben oder auf den Sie aufmerksam geworden sind durch Ihre Arbeit?
Ja, also bei mir verhält es sich eben genau wie, was ich vorhin schon sagte, bei der Reiseplanung gehen diese ganzen Erfahrungen, die ich auch beim Lesen sammle, die gehen mit ein. So war ich dieses Jahr war es sogar in Neapel. Mhm. Habe mir auch entsprechende Literatur mitgenommen, um dieses Reiseerlebnis noch ein bisschen zu vertiefen. Ich bin jetzt ganz akut, ganz aktuell möchte ich am liebsten in die Mongolei, weil ich ganz tolle Reisenotizen von Andrei Stasiuk gerade lese. Mhm. Und das hat ein so starkes Fernweh bei mir ausgelöst, diese Beschreibung von den Grassteppen in der Mongolei und den Jurten. Und also das, ich möchte da wirklich sofort hin.
Sehr schön. Toll. Jens Nommel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und diesen famosen Atlas der Handlungsorte, den finden Sie im Netz unter handlungsreisen.de. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön. Ja. Tschüss, Herr Nommel.
Tschüss. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihrem Gedächtnis nicht mehr trauen. Ihre Erinnerung spielt Ihnen Streiche. Sie gaukelt Ihnen Ereignisse vor, die gar nicht stattgefunden haben. Sie glauben, Leute zu kennen, denen sie nie begegnet sind. So geschieht es einem Mann namens Martin Strauß, der irgendwann fest daran glaubt, dem großen Houdini begegnet zu sein. Und nicht nur das, er meint sogar, den Magier getötet zu haben, sogar zweimal. Der Illusionist heißt der Roman, in dem der Kanadier Stephen Galloway auf raffinierte Weise mit Historie und Fantasie spielt, mit Wirklichkeit und Illusion. Marion Brasch hat ihn gelesen.
Also mit Verlaub meinen, das ist so ein bisschen so eine krude Geschichte. Also da ist dieser Mann, der erinnert sich an Dinge, die sind ihm gar nicht passiert. Und dann bringt er den großen Houdini gleich zweimal um. Was für eine Geschichte ist das?
Eine sehr schräge, das hast du schon sehr richtig festgestellt, sehr krude. Wobei dieses Phänomen, dass sich Leute an etwas erinnern, das gar nicht passiert ist, das gibt es wirklich, das wusste ich auch nicht. Man nennt das Konfabulation. Das ist eine Fehlfunktion des Gehirns, ein Krankheitssymptom, also mit der Folge, dass man sich eben an etwas zu erinnern meint, das objektiv überhaupt nicht stattgefunden hat. Das ist eine Krankheit. Und Und das passiert eben diesem Mann, Martin Strauß, ein Mann unbestimmten Alters, irgendwann in den 70er Jahren, also 1970er Jahren, er geht zum Arzt und der attestiert ihm diese seltsame Krankheit, worauf der ziemlich verzweifelt ist, sich auf eine Bank vor der Klinik setzt und sagt, bevor es zu spät ist und ich gänzlich den Verstand verliere, schreibe ich erstmal auf, woran ich mich so erinnern kann.
Aber der erinnert sich an Houdini und Houdini hat, glaube ich, doch weitaus früher gelebt als eben dieser Martin Strauß. Wieso gerade an den?
Das gehört eben zu den unerklärlichen Dingen in diesem Buch. Seine Erinnerung führt ihn und damit auch uns auf eine völlig falsche Fährte in die Irre, buchstäblich. Und dass sich Martin Strauß ausgerechnet an Houdini zu erinnern meint, das hat einfach damit zu tun, dass er selbst fasziniert ist von Magie, also von der Zauberkunst. Und er hat diesen großen Magier immer sehr bewundert. Also tut ihm sein Gehirn den Gefallen und macht ihn glauben, dass er dem Meister persönlich begegnet sei.
Und zwar umgebracht hat.
Ja, genau. Okay. Also im Jahr 26 in Montreal, wo er meint, studiert zu haben, dieser Martin Strauß, da gastiert Houdini und Strauß geht mit seiner Freundin in die Vorstellung. Es kommt zu einer Begegnung zwischen den beiden, weil Houdini an die Wäsche seiner Verlobten da will, oder dieser Freundin will, provoziert Strauß, der die Situation eskaliert. Strauß schlägt Houdini in die Bauchdecke. Und ein paar Tage später stirbt der Magier an einem Blinddarmdurchbruch, was wiederum den Tatsachen entspricht. Das ist tatsächlich auch Fakt. Nun war es eben nicht der Schlag in den Bauch, der ursächlich war für den Tod des Magiers, sondern die Obsession, mit der Houdini seiner Kunst alles untergeordnet hat, sogar seine Gesundheit. Also das ist auch erwiesen und davon handelt eigentlich dieser Roman. Er erzählt die Geschichte von Houdini, von seiner Kindheit in einer armen österreichisch-ungarischen Rabbinerfamilie. Der Vater stirbt sehr früh, seine Mutter wandert dann mit ihm und seinem Bruder nach Amerika aus, wo er dann mit sehr viel Ehrgeiz, aber eben auch mit großem Talent begabt zu diesem faszinierenden Magier wird, der sich unter Wasser von kompliziertesten Fesseln befreien kann und Elefanten verschwinden lassen kann, also alles, was man auch weiß, und der dann zu Amerikas erst im amerikanischen Popstar wird, dank des großen Marketingtalents, das er auch noch hat.
Okay, aber mir ist jetzt noch nicht wirklich klar, so diese strategische Verbindung des Autors. Also bis jetzt hört sich die Geschichte wirklich sehr hanebüchen an. So, eigentlich eher so, als hätte Stephen Galloway einen Trick gebraucht, um einfach die Geschichte von Houdini zu erzählen, oder?
Ja, also Trick ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Denn genau darum geht es eigentlich auch in diesem Roman. Es geht um die Kunst der Illusion. Also auf der Grundlage einer Lüge eine absolut überzeugende Wahrheit zu erfinden und zu schaffen. Und nichts anderes macht ja auch ein Schriftsteller. Also das ist dann wie so diese Matroschka-Puppen, weißt du? Also so, man nimmt eine raus und findet die nächste und es geht immer weiter. Also so kann man es sehen.
da folgt Galloway ganz dem Prinzip von Houdini, der gesagt hat, ein Zauberer ist ein Schauspieler, der einen Zauberer mimt. Und ein Schriftsteller ist letztlich ja nichts anderes. Und der mit Recht davon ausgeht, dass der Mensch getäuscht werden will. In dem Moment, da man einen Zaubertrick versteht, verschwindet ja buchstäblich auch die Magie. Und das ist ein nichts Schlimmeres. Kann einem Magier und auch einem Menschen passieren. Der Magier spielt also mit dem Fakt, dass unser Gehirn uns permanent Streiche spielt, weil es selbst gewissermaßen ein Magier ist, unser Gehirn. Das sollte man kaum für möglich halten. Es schult uns darin, nur die Dinge zu sehen, die wir sehen sollen. Und auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, das Gehirn sagt uns, was wir fühlen sollen. Es schafft also Illusionen. Und damit spielt Galloway eigentlich ziemlich gekonnt, wobei er sich bei der Erzählung über Houdini auch gern mal so der Kolportage bedient, dass der zum Beispiel mit Geheimdiensten kooperiert haben soll. Das gehört wohl ins Reich der Legende. Und da gibt es noch so das eine oder andere mehr. Was aber allerdings wirklich stimmt, Houdini hat zwar selbst sehr gern die Leute an der Nase rumgeführt, aber er hat nichts mehr gehasst als diese Spiritisten, die jetzt um die Jahrhundertwende dann so nach vorne kamen. Also diese Esoteriker mit ihrer idiotischen Geisterbeschwörung in gefährlichem Maße mit der Leichtgläubigkeit der Leute spielten. Die hatten zu seiner Zeit, also um die Jahrhundertwende, Hochkonjunktur. Zu denen gehörte übrigens auch Arthur Conan Doyle, was ich gar nicht wusste.
Okay,
der Sherlock Holmes, der war ein großer Verehrer dieser Spiritistenkunst. Hat er auch so diverse Seancen mitgemacht, seine Frau war ein Medium und so weiter und so fort. Also das sind so interessante Details. Das ist, dieses Buch ist alles in allem wirklich ein sehr psychologisch raffinierter, doppelbödiger und wirklich faszinierender Roman. Eigentlich ein historischer Roman mit so ein bisschen Psychologie und ein bisschen Thriller, also Krimi, weil es kommen ja zwei Morde an der gleichen Person sozusagen vor. Und es geht vor allem um die Macht der Illusionen. Das ist das Spannende.
Und ich muss mir unbedingt dieses Wort Konfabulation merken. Das muss ich sofort in meinen aktiven Wortschatz
Und wenn übernehmen. Du irrtümlicherweise mal in ein Auto einsteigst, in der Meinung oder in der Überzeugung, es sei deines, dann gehörst du dazu. Das macht er nämlich auch.
Okay. Der Illusionist von Stephen Galloway. Übersetzt wurde der Roman von Benjamin Schwarz. Ist bei Luchterhand erschienen. 350 Seiten, kosten 19,99 Euro.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marion Brasch.
Und eigentlich sind ja Autoren in Wirklichkeit auch nur Leser. Der Berliner Schriftsteller Gregor Sander, der hat in dieser Woche einen Debütroman gelesen, den er uns gleich vorstellen wird, von einer Frau mit dem klingenden Vornamen Gesa.
Das birgt schon mal für Qualität.
Legenden heißt dieses Buch und mir ist aufgefallen, das ist übrigens noch so ein obskures Stück Literatur. Also wieder sowas Rätselhaftes. Das ist schon eine
Häufung. Das hat sich irgendwie so reingeschmuggelt, wa? In dieser
Jahreszeit.
Ich habe eben wahr gesagt im Radio.
War?
Unmöglich.
Worauf ich auch gespannt bin, hier steht Judith Holofernes zusammen mit der höchsten Eisenbahn Vergangenheit.
Kennst du nicht?
Nee, ich kenne das nicht.
Schön.
Ja?
Guck hier, spiele ich dir vor.
Danke.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Filbert irrt durch Berlin. In seinem Kopf Erinnerungen und Legenden, die ihn wie Gespenster umtreiben. In einer Schneenacht trifft er auf die zauberhafte May und kaum haben sich die beiden verliebt, muss Filbert schon wieder weiter, muss die Geschichte seines Großvaters herausfinden, der angeblich als Widerstandskämpfer irgendwo im Osten gestorben sein soll, doch so ganz genau weiß es eben doch niemand. Und dann ist da noch Aurelius, ein seltsamer Kerl, für den die Grenzen von Zeit und Raum überhaupt nicht zu gelten scheinen. Legenden hat die Berliner Autorin Gesa Olkusch ihren Debütroman genannt. Der Schriftsteller Gregor Sander hat Legenden gelesen, gemocht und ist jetzt hier bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Da ist er, Gregor, wir freuen uns sehr.
Ja, hallo.
Ja, hallo, ich mich auch.
Da ist von einer stringenten Erzählung nicht so richtig viel zu sehen. Also ehrlich gesagt, klang das so auf Anhieb so ein bisschen abstrus für mich. Worum geht's eigentlich in diesem Roman für dich?
Für mich? Das ist eine gute Frage, weil der Leser ist ja immer das Entscheidende bei einem Buch. Auch das Nicht-Berechenbare. Also es ist tatsächlich wahr, bei diesem Buch ist vieles merkwürdig und ein wenig verschoben, aber im guten Sinne, würde ich mal sagen. Es gibt mehrere Erzählperspektiven. Wir haben schon von einem Filbert gehört, das quasi der Hauptcharakter ist. Ein Mann so um die 30, ein junger Mann. Geschrieben von einer jungen Frau, Gesa Olkusch, gibt es natürlich schon mal einen Zusatzpunkt für die Autorin.
Und für den Vornamen, oder?
Schön. Absolut. Mhm, beim Debüt schon mal die Perspektive, die entgegengesetzte Perspektive einzunehmen, finde ich schon sehr mutig. Ist auch gelungen. Herr Filbert ist jetzt nicht so der Obertestosteron-Macker, aber den Mann nimmt man eher locker ab. Und der lebt so in Berlin vor sich hin, macht Übersetzungsarbeiten und ist nicht glücklich, nicht unglücklich, ist so irgendwie so dazwischen. Und um was es geht, also was zumindest sehr, sehr wichtig ist, ist die Legende seines Großvaters. Er kommt aus dem Osten, wie du schon gesagt hast, also irgendwo aus dem Osten. Ich würde mal auf Polen tippen und hat dort im Zweiten Weltkrieg Widerstand gegen die Nazis geleistet. Hat ist immer in den Wald gegangen, hat Waldhorn gespielt, eine heimatliche Melodie, so eine Art Partisanlied. So habe ich mir das immer vorgestellt, als ich es gelesen habe. Und hat außerdem noch einen liegen gebliebenen LKW, wo Gefangene drin waren. Der hatte die Tür geöffnet, sodass die fliehen konnten. Und dann ist er angeblich selber umgekommen. Und das wurde, wie das in Familien so ist, dem armen Filbert immerzu präsentiert, dass er nie so werden würde wie sein toller Opa Stani und dass er das sowieso alles nie gebacken kriegen würde. Von dieser ganzen Familie ist noch niemand mehr übrig, außer ihm und seinem Tantchen, was alles andere ist als der Name. Der klingt ja sehr nett, Tantchen, aber das Tantchen ist wirklich eine griesgrämige alte Dame, die er am liebsten von hinten sieht.
Verstehe. Du hast schon erwähnt und wir haben es vorhin schon gehört, das spielt in Berlin, also zumindest anfangs. Spielt das irgendeine Rolle für den Roman, dass es in Berlin spielt?
Lustigerweise ist dadurch, dass das Buch so hin und her springt in den Perspektiven, auch in den Zeiten, war ich mir dann, als ich gestern nochmal hierher mich vorbereitete natürlich auf dieses Gespräch, habe ich gedacht, spielt das eigentlich wirklich in Berlin? Und habe nochmal nachgeguckt und es ist tatsächlich, es wird also erwähnt. Es war nicht nur das Gefühl Berlin, das in mir, das ich mir da erlesen habe, sondern Berlin, es spielt tatsächlich in Berlin. Wobei ich sagen würde, so wichtig ist es nicht.
Und dann ist hier offenbar vieles sehr, sehr rätselhaft. Also es gibt auch diesen Aurelius, der ist so ein Wesen, für den scheinen Zeit und Raum nicht so wirklich relevant. Der kommt und geht. Also ist das wie so eine Art, keine Ahnung, Gleichnis auf unsere Erinnerungen oder sowas möglicherweise?
Na, Aurelius wird der Wahrheitssucher genannt und es gibt einen Gegenspieler zu diesem Stani, zu diesem Großvater, der ihn damals, wie das so war, in diesen östlichen Gebieten, wo die Deutschen und die Polen eben nebeneinander gewohnt haben, bis zum Krieg. Und der ihn angeblich verpfiffen hat damals und der ihn also sozusagen in den Knast gebracht hat. Der Aurelius ist dieser Urenkel von ihm. Das ist auch tatsächlich ein magisches Wesen, ist erst so 16 Jahre alt und taucht aber überall und nirgends auf, so wie er will. Und ist so eine Art Beobachter, die Gesa Olkutsch macht das sehr geschickt. Also das wird immer die Zeit erzählt, in der man gerade ist. Sie wechselt da hin und her. Also es wird da nicht erinnert aus der Zeit im Zweiten Weltkrieg, sondern man ist tatsächlich da. Und das wechselt so kapitelmäßig ab. Also mal ist man in der Ich-Perspektive und dann ist man in der dritten Perspektive. Dann ist man mal in Kanada und plötzlich ist man wieder in Polen im Zweiten Weltkrieg, klingt alles ein bisschen kompliziert, liest sich allerdings einfach so weg. Und das finde ich auch sehr bemerkenswert. Also es ist überhaupt nicht so, dass man sich das Hammer erarbeiten muss, sondern es liest sich ganz leicht. Man muss zugegebenerweise hier und da mal zurückblättern. Aber das muss man bei vielen anderen Büchern ja auch.
Aber nichtsdestotrotz, also mir ist noch nicht so ganz klar, worin der Zauber besteht. Also vieles bleibt in der Schwebe, unausgesprochen, im Reich der Legenden. Ehrlich gesagt, das klingt für mich so, als könnte das auch ziemlich schnell so in so einen Kitsch kippen. Also wie kriegt sie das hin, dass das nicht passiert?
Sie hat total überhaupt gar keine Angst vor Kitsch, was ich sehr großartig finde, sondern sie traut sich auch da mal hin und wieder einen Löffel Sahne oben drauf zu klatschen. Das funktioniert aber, der sitzt immer an der richtigen Stelle, weil das ist ja wichtig mit Kitsch, dass er einen nicht so erdrückt, sondern das traut sie sich. Aber es geht in dem Buch, würde ich mal sagen, was so darunter liegt, ist, was ist Schuld? Ne? Also was ist Schuld und wer hat Schuld? Wie hat man das? Wie geht man damit um? Was macht das mit den nächsten Generationen? Und wenn man einmal ein Held ist, bleibt man das immer oder kann man danach dann eigentlich auch ein Drückeberger sein? Und was ist man dann? Was macht das mit meiner Heldenrolle? Weil ich glaube, so viel kann ich verraten, der Filbert dann relativ schnell rausfindet, dass der Stanis gar nicht tot ist, wie alle immer dachten, sondern dass er sich einfach nach seiner großen Heldentat nach Kanada abgesetzt hat und seine Familie, seine kleinen Kinder einfach in Polen zurückgelassen hat.
Du hast schon gesagt, dass Gesa Olkutsch also so ein bisschen spielt auch mit den Zeitebenen und so. Und also das ist ein sehr, sehr leichter Ton, ist trotz der Vielschichtigkeit. Also ist für dich eine klare Empfehlung, das Buch?
Absolut. Ich finde, ich würde sogar so weit gehen, dass das Buch, wie viele andere Bücher auch, durchaus auch melancholisch ist, aber das mit einer Leichtigkeit, es hat überhaupt keine Traurigkeit da drin. Also das zu schaffen, melancholisch zu sein auf der einen Seite, aber nicht eben so schwer und traurig. Sondern es ist sehr fröhlich und wenn man sich auf diese ganzen Ebenen einlässt, also wenn man auch diese verschiedenen Zeitsprünge und so hin, dann würde ich sagen, fängt es fast irgendwann an, mit einem zu tanzen.
Schönes Schlusswort, oder? Ein tanzendes Buch. Großartig.
Gregor Sander hat mit uns getanzt zu den Legenden von Gesa Olkusch, erschienen im Residenzverlag. 192 Seiten hat dieser Roman und er kostet 19,90 Euro. Besten Dank, dass du
ich
da warst.
Ich finde, dass du jetzt nochmal deinen Vornamen tanzen könntest, wenn wir schon beim Tanzen sind.
Okay, alright.
Danke, Gregor.
Ich danke auch.
Minimal Affection, The Vaccines. Du hast gerade so fragend auf die Musik geguckt.
Ja, ich überlege gerade, The Vaccines zum Beispiel. Kommen die irgendwann nochmal hierher? Ist das neu? Müssen wir irgendwas dazu sagen?
Das sind
sagen?
Fragen, die man jetzt einfach mal zu in dem Raum drin stehen lassen
außer,
kann.
Außer, dass das die Geimpften heißt.
Genau. Heißt das die Geimpften oder die Impfungen?
Die Impfungen.
Mhm.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Aber Impfung ist ja irgendwie schön, weil wir impfen ja die Öffentlichkeit quasi mit gnadenlos und vor allem erbarmungslos ausgesetzten Büchern irgendwie
genau,
in der freien Wildbahn.
20 Stück haben wir wieder ausgesetzt in dieser Woche. Und zwar in Berlin und Brandenburg, wie immer. Und diesmal ein Buch, das sich super gut vorlesen lässt. Und zwar wirklich längst nicht nur für Kinder. Der Autor ist Rudyard Kipling, der Mann, der also auch das Dschungelbuch geschrieben hat. Und es sind die Genau-so-Geschichten, so heißt dieses kleine Bändchen. Und wir haben aus der Leitung mit den glücklichen Findern Simone Kühn gefischt.
Hallo, hallo Simone.
Ja, hallo.
Erstmal natürlich, wie lautet die Losung? Die steht ja immer vorne drin.
Steht immer vorne drin, genau. Sing, sang vom ollen Känguru.
Sehr gut, genau richtig. Sie sind unsere Finderin.
Und wo haben Sie das gefunden, das Buch?
Bei Kaufland in der Bessermeerstraße.
In Bessermeerstraße?
Das ist Tempelhof. Schöneberg.
Schöneberg.
Ja, genau. Tempelhof
Schöneberg. Und schon mal reingelesen?
Nee, noch nicht wirklich. Also nur hinten, den Inhalt kurz mal durchgeguckt.
Aber der Autor sagt Ihnen schon was, oder?
Ja, Dschungelbuch, ne? Ja,
genau, der ist das.
Ich fand das ganz niedlich. Ich hatte die irgendwie vor 100 Jahren mal in der Hand, aber das ist ja so eine Geschichtensammlung, die eigentlich aus einem traurigen Anlass entstanden ist. Also der hat die nämlich wohl geschrieben für seine 7-jährige Tochter, die auch verstorben war, Josephine. Und der hat die aufgeschrieben, das sind Geschichten, die er jeden Abend genau so dieser Josephine beim Einschlafen erzählen musste. Und immer haargenau so, also deswegen auch genau so Geschichten, genau. Just so, also Wort für Wort, sonst wurde diese Tochter dann nämlich immer wieder munter und korrigierte den Vater. Also irgendwie eine sehr niedliche, aber auch sehr traurige Geschichte.
Ja, und der gibt ja im Prinzip, das sind ja so existenzielle Fragen, die Kinder auch immer stellen, ne? Warum das Kamel zum Beispiel einen Höcker trägt oder wie es kam, dass der Leopard seine Flecken bekommen hat oder auch wie das Alphabet entstanden ist. Also ganz anarchisch und fantastisch, aber ohne jeden, ohne jeden pädagogischen, belehrenden Kinderbuch-Pathos. Also schöner als ernste Lehrbücher das eigentlich können. So.
Und Simone, wie ist das eigentlich bei Ihnen mit dem Vorlesen? Also gibt's Momente, in denen Sie vorlesen oder mal vorgelesen haben?
Ja, als meine Kinder noch kleiner waren.
Das war gerade erst, oder?
Nee, leider nicht. Also meine jüngste Tochter ist jetzt 14 und die anderen sind schon 27 und 25.
Wow.
Ja. Aber früher haben wir natürlich viel vorgelesen, ja.
Und gab es da so Wunderwaffen an der Bettkante? Also Bücher, die wirklich immer funktioniert haben?
Es ist aber ein ganz einfaches Buch. Also es sind ganz kurze Geschichten, so Reime.
Mhm.
Und ja, die haben immer super funktioniert, weil sie die auch alle kannten. Und dann sind die auch da sofort eingeschlafen.
Haben Sie da einen im Kopf?
Oh.
So ein Reim?
Das ist jetzt gemein.
Das ist gemein. Okay, ich ziehe meine Frage zurück.
Aber ich finde so nett die Tatsache, dass ja bei Erwachsenen dieses Vorlesen auch Wunder wirken soll. Also ich glaube, in schnarchigen Beziehungen ist Vorlesen angeblich.
Buchstäblich.
Kommt ein bisschen auf die. auf das Buch an wahrscheinlich. Und was lesen Sie denn sonst gerne?
Also ich habe schon lange nicht mehr gelesen. Also die letzten Bücher waren von Cecilia Ahern. Da hatte ich ein paar gelesen von denen.
Mhm.
Ansonsten, jetzt bin ich in letzter Zeit nicht mehr dazu gekommen.
Ah, da wird sich jetzt eine reichhaltige Gelegenheit auftun, weil dadurch, dass Sie jetzt bei uns angerufen haben, haben Sie eben das Buchpaket gewonnen und da ist in dieser Woche zum Beispiel drin der Favorit unserer Woche, also vor allem mein Favorit, Anke Stelling, Bodentiefe Fenster, dann die Hörprobe, William Butler Yeats ist da drin, den Illusionisten von Stephen Galloway haben wir da reingepackt und es gibt noch ein paar ganz hübsche kleine, so die heißen Literatur-Quickies. Das sind eigentlich so Pixie-Bücher für Erwachsene.
Genau, über die reden wir auch gleich.
Ganz schön.
Super.
Ja, Mensch. Und für alle, die in dieser Woche noch keins unserer ausgesetzten Bücher gefunden haben, da können wir noch sagen, Rudyard Kiplings Genau-so-Geschichten sind im Unionsverlag erschienen. kosten 9,95 € und haben 265 Seiten. Ja, und Simone, ich würde sagen, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Vielen, vielen Dank.
Danke, schönen Abend noch.
Ihnen auch.
Danke, danke, tschüss.
Sehr schöne Musik hören wir ja. Ich kann leider gar nicht so richtig
Du kannst sehen, gerade nicht so richtig sehen, was ich hier mache. Warte mal.
City weil Hopping von Arling und Cameron featuring Lee Lee. Und jetzt gibt's in wenigen Sekunden noch eine kleine
Ja, Einführung vielleicht. Aber der ist gar nicht da. Guck Thema. Mal.
Der ist nicht da.
Der ist nicht da.
Dann müssen wir das einfach selber machen.
Dann müssen wir das einfach selber machen. Also wir hatten eigentlich so ein kleines, schönes Kunststück vorbereitet, aber es fehlt. Deswegen machen wir das jetzt selber. Diese Anmoderation. Wir haben ja so kleine Kunststücke, aber den machen wir selber. Quadratisch, praktisch gut, fängt das nämlich an. So.
Sie denken an Schokolade.
Sie denken an Schokolade, wir denken an Bücher, also an kleine Bücher im CD-Format, deren Lektüre für eine Bahnfahrt reicht oder für das Wartezimmer. Ein Literatur-Quickie eben.
Schöne Idee, dachten so ein paar Hamburger und gründeten vor ein paar Jahren den Verlag dazu. Seitdem sind immerhin 70 Titel mit Kurzgeschichten erschienen, von Franz Kafka bis Judith Herrmann, vom Krimi bis zur Graphic Novel. Und über das schöne Buch für zwischendurch sprechen wir jetzt mit dem Literatur-Quickie-Verleger Lou Probstheim live. Hallo Lou Probstheim, schönen guten Abend.
Ja, hallo. Da muss ich leicht korrigieren, weil Hamburger bin ich ja nicht. Ich bin ja eigentlich geborener Berliner.
Das stimmt, das habe ich auch
gelernt. Das klingt ganz anders.
Das klingt total anders.
Genau.
Das kann man so nicht, das kann man nicht
ahnen. Assimilierter Hamburger, oder?
Das stimmt allerdings.
Ja. Die Bücher, die Sie machen, die sind vom Format her wirklich so ein bisschen wie Pixie-Bücher. Allerdings nicht für Kinder. Es geht aber das Gerücht, dass die doch Pixie-Bücher mit ihrer Verlagsgründung irgendwas zu tun haben. Stimmt das?
Ja, nur insofern, als dass die Presse bei Verlagsgründung natürlich sich draufgestürzt hat und alle sagten Pixie-Bücher. Und dann haben wir das natürlich irgendwie so als Werbemittel genommen, auch zu sagen, das sind Pixie-Bücher für Erwachsene. Wir dürfen es natürlich nicht behaupten, sondern immer nur als Zitat einstellen. Sonst hätten wir Probleme mit Carlsen hier in Hamburg.
Oder so. Ja, ja. Es soll ja viel Rotwein im Spiel gewesen sein, habe ich gelesen. Was fanden Sie denn später bei nüchterner Betrachtung immer noch reizvoll daran, einzelne Geschichten in diesem kleinen Format unter die Leute zu bringen?
Ah, das war die Resonanz, also sprich der allerersten Autoren, die bei mir teilgenommen haben, also wie Monique Schwitter oder auch Katrin Settig, weil die waren irgendwie ganz glücklich darüber, dass sozusagen die Kurzgeschichte endlich mal erlöst worden ist, sozusagen aus dem Grab aller Kurzgeschichten der Anthologie, weil Anthologien liest ja heutzutage keiner, kauft auch keiner mehr, also gerade wenn sie sehr themenbezogen sind. Und jetzt ist das so ein sehr eigenständiges Format für die Kurzgeschichte geworden und da hatten wir einfach Lust zu, das auch weiterzutreiben.
Und Sie schreiben auf Ihrer Seite, wir haben die Literatur an den Alltag der Leser angepasst. Was meinen Sie damit?
Ja, es ist so ein bisschen die Schnelllebigkeit der Zeit, die wir eigentlich überall erleben und was dann auch die neuen Medien mit uns machen. Da haben wir gesagt, wir müssten eigentlich so eine Art, ich sag mal, Geschwindigkeitsliteratur auf den Markt werfen, eben, dass man tatsächlich nur noch 30 Minuten lesen braucht, um vielleicht auch den Autor in sehr kurzer Zeit kennenzulernen.
Also um hungrig zu werden sozusagen auf das...
Ja, Appetizer auf Autoren, sagen wir gerne.
Ja, Sie veröffentlichen sowohl Klassiker, also wir haben schon gehört, Kafka zum Beispiel, als auch junge Autoren, bekannte und unbekannte Autoren. Gibt es bei der Auswahl so eine der Geschichten so ein Prinzip oder eine Philosophie?
Ganz am Anfang war es eigentlich so, dass wir versucht haben, einen Klassiker mit ins Programm zu nehmen, einen Underdog aus der Autorenszene und doch drei Bekannte, wobei das war eigentlich mehr so ein Entgegenkommen gegenüber dem Buchhandel. Eher unglücklich von unserer Seite aus, vom Gefühl her. Und dann sind wir eigentlich so in der Auswahl verblieben später, dass wir einfach gesagt haben, das, was uns gefällt, kommt ins Haus.
Und jetzt gerade war das zum Beispiel, wir haben Raketen geangelt, der viel gelobte Erzählungsband.
Also eine Geschichte daraus, genau.
Okay. Ja, da freue ich mich sehr drüber.
Aber wie läuft sowas rechtlich? Also hat der Verlag da auch noch ein Wörtchen mitzureden?
Ja, also
finden
bei Karin
das gut?
Köhler, das ist ganz einfach. Karin Köhler hatte ich für eine andere Kurzgeschichtenidee eingeladen. Da habe ich einen Text von ihr bekommen, der passte dann leider nicht. Und irgendwann sagte sie dann zu mir, willst du nicht... ihr Kommandant aus ihrem neuen Erzählband machen. Und dachte ich, super, das machen wir. Und dann hat sie gesagt, dann wende ich an Jo Ländle beim Hansa Verlag. Und da habe ich einen Vertrag unterschrieben und habe dann das Recht, diese Geschichte auch zu veröffentlichen.
Und er geht eben dann auch davon aus, dass das ein Appetizer, ein Teaser ist auf andere Köhler-Bücher dann wahrscheinlich.
Ja, wir haben,
ne?
Also wenn Sie das gesehen haben auf der U3, also speziell auch bei Karin Köhler, die dritte Umschlagseite bei uns, die benutzen wir gerne als Werbeplattform für größere Verlage. Also dann bewerben wir die Romane oder auch die Erzählbände.
Mhm.
Also es geht ein bisschen Hand in Hand, zumal wir Auflagen garantieren können, die andere Verlage nicht unbedingt garantieren können. Also
ja.
können.
Die Literaturquickies, die werden ja in Staffeln veröffentlicht. Das müssen Sie mal erklären, was das bedeutet.
Also Staffeln nur insofern, wir sind am Anfang quartalsweise rausgekommen, also tatsächlich viermal im Jahr. Da ist der Aufwand aber extrem groß, weil selbst so ein kleines Buch ist fast so aufwendig von der Gestaltung her wie ein ganz normales Buch. Das haben wir nachher dann reduziert auf 10 Titel pro Jahr. Und Staffeln eigentlich nur, weil wir nicht sozusagen nur in Anführungsstrichen 20, 30 Seiten dem Leser geben wollten, sondern wir dachten, wenn, dann muss er auch so ein ganzes Bundle an Geschichten haben, damit er ein bisschen mehr einfach hat.
Und der Vertrieb, der erfolgt einerseits über eure Seite, aber eben nicht nur. Wo bekommt man denn diese Literaturquickies sonst noch?
Ja, wir sind so auch wiederum der einzige Verlag, immer noch, der sozusagen abwesend vom Buchhandel operiert. Sprich, der Buchhandel hat so 20% generieren wir da den Umsatz auch aus dem Buchhandel. Sonst sind wir mit Hotels unterwegs. Also sehr viele große Hotels, die das als gute Nachtgeschichten für ihre
Statt
Gäste
der Bibel.
Kaufen.
Mhm.
Genau, die Bibel hat sozusagen ausgedient, die Gummibärchen sind gestorben, also so in der Reihenfolge. Und wir sind viel in Designerläden auch unterwegs, also tatsächlich nicht im Buchhandel, das muss man immer wieder erwähnen, haben sehr viele Abonnenten auch die Zeitschriften bekommen.
Das ist ein ganz interessanter, man kann es tatsächlich abonnieren, dann kriegt man die, zu welchem Preis, wie viele Exemplare quasi, kann man die einzeln abonnieren? Also
nee, das sind auch staffelweise. Also bekommt man 4 Staffeln. Und das ist dann 50 Euro inklusive Versand.
Also in Exemplaren ausgedrückt für 50 Euro bekommt man. Okay. Mhm. Und wie geht's weiter? Also Rio, Tokio, morgen die ganze Welt. Also habt ihr Expansionspläne? Wohin geht die Reise?
Wir wären natürlich gerne expandiert, aber es gibt so ein ganz gutes Beispiel. Das damals bin ich aus Berlin übrigens angerufen worden von einer Schwedin, Lena Hammergren, die mich dann auch fragte, hallo Lou, ich sagte ja, hallo Lena, da hast du eine tolle Idee gehabt, darf ich das auch machen? Und da habe ich gesagt, ja klar, wir haben natürlich irgendwie dort kein Patent angemeldet und in Schweden gibt es mittlerweile einen Verlag, Novelix heißen die, die und sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind, genau mit dem gleichen Format, natürlich Aufmachung und anderes ist also klar anders. Und die verkauft pro Titel, das weiß ich, 20 bis 30.000 Exemplare.
Wow.
Und das bei 8 Millionen Schweden gegen, ich glaube, 80 Millionen Deutsche so ungefähr, ne? Das ist das Verhältnis.
Deswegen muss ich die Botschaft unbedingt verbreiten, wozu wir jetzt ein bisschen beigetragen haben, hoffentlich. Lou Probstheim über seinen Verlag. Vertrag ist auch Literaturquick in Hamburg. Und wenn Sie jetzt neugierig gewesen, also muss man übrigens hinzufügen, die sind wunderbar gestaltet. Also die Umschläge, jede Staffel ein anderer Künstler, der die gestaltet in letzter Zeit. Auch das nicht nur lesens, sondern auch ansehenswert. www.literatur-quickie.de. Dankeschön, Lou.
Danke euch.
Tschüss.
Tschüss.
Bye bye.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Mit 18, 19 hat Clemens Setz Geschichten geschrieben, die sind so abgründig, dass sie sich öffentlich nicht erzählen lassen, von Clemens Setz jedenfalls selbst, und hat sie deshalb nochmal vorgenommen und selbst nacherzählt. Glücklich wie Blei im Getreide heißt sein Band mit 25 dieser kleinen, seltsamen Geschichten, die wir Ihnen morgen im Rahmen der Radio 1 Bücherliste hier im Programm näher vorstellen. Das Büchlein hat es nämlich geschafft in die Top 10 der bestverkauften Bücher in den Radio 1 Lieblings Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg. Auf den ersten Plätzen finden sich übrigens auf der 3 Eilert Gunda Goschen mit Löwenwecken, Rebecca Miller mit Jakobs wundersamer Wiederkehr auf der 2 und die neue Nummer 1 in der Radio 1 Bücherliste ist Rachel Kushners Flammenwerfer. Näheres dazu morgen um 16.40 Uhr hier in der Radio 1 Bücherliste.
Am kommenden Donnerstag gibt es wieder Literatur im RBB Fernsehen. Diesmal ist Krimi-Fan und Kästner-Freund. Wer könnte das wohl sein, Gisa?
Ja, wer ist es denn?
Ja, wer könnte das denn wohl sein?
Vielleicht.
Der Mann mit wenig Haaren in der Politik, davon gibt es so einige.
Peer?
Der Peer.
Der
genau.
Peer.
Peer Steinbrück mit Nachnamen. Der ist nämlich zu Gast bei Max Mohr und es wird um Bücher gehen, die auch bei Radio 1 schon Thema waren. Und zwar Monte Cristo von Martin Suter, Die endlose Stadt von Ulla Lenze, Bukashi oder Der Teppich meiner Mutter von Massoum Fayyar und auch Antonia Baum, die ihre eigens für die Sendung verfassten 200 Wörterroman präsentieren wird, war mit ihrem neuen Roman schon bei den Literaturagenten. Guter Stoff also am kommenden Donnerstag bei Max und Mohr, RBB Fernsehen, 22.45 Uhr.
1891 zog Mark Twain für 5 Monate nach Berlin. Er traf wichtige Menschen wie Helmholtz und Mommsen. Er aß mit Wilhelm II. Kartoffeln. Er übersetzte den Struwwelpeter ins Englische und er hielt sehr erfolgreich seinen Vortrag über die schreckliche deutsche Sprache. Und am Donnerstag, dem 11., steigt in der Z-Bar schon wieder in Mitte ein Radio-Hofsee-Themenabend zu genau dieser Zeit. Falco Hennig und Doc Schoko stellen Andreas Ostilats schönes Buch Mark Twain in Berlin vor und sie kündigen die Weltpremiere ihres Liedes Mark Twain in Berlin an. Große Dinge kündigen sich also an beim Mark Twain in Berlin Themenabend von Radio Hochsee am Donnerstag um 20.30 Uhr in der Z-Bar in der Bergstraße 2 in Berlin-Mitte.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Blätter, Blätter, Kram, Kram. Ja, Lisa, kannst du dich mal sortieren vielleicht?
Ja, ich versuche die ganze Zeit, ich habe jetzt schon wieder dieses tolle Wort vergessen.
Was für ein Wort?
Na, das, dieses, wo man aus der Erinnerung
Erinnere dich einfach,
Sachen wieder raufzuholen, die aber nie passiert
Konfabulation.
Sind.
Konfabulation, ich wollte gerade sagen. Genau, dann erinnere dich einfach an ein anderes Wort. Das ist das Prinzip der Konfabulation.
Okay, also die Konfabulation, die werde ich nicht vergessen. Aber mein Marion, das war's für uns.
Gesalein. Ja, es geht, gibt ja in der nächsten Woche auch wieder eine schöne Literaturagentensendung
mit den Kollegen Lydia Herms und Thomas Böhm.
Genau.
Wir senden in 14 Tagen wieder.
Genau, so ist es.
Und heute hier das dreckige Dutzend.
Genau, und da geht es heute um Songs für alle, die sich nicht so fühlen gerade. Also das sind tatsächlich 12 Songs mit Diagnose, Arzt, Krankenhaus, Medikamentierung. Also die ganz, ganz tollen, harten Themen heute.
Verstehe. Ja. Wir gehen mit noch ein Kaltgetränk trinken.
Absolut, unbedingt.
Okay. Schönen Abend Ihnen.
Gleichfalls.
Tschüss. Wiederhören.